Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
KI ist wahrscheinlich das Beste und Schlimmste, was der Menschheit passieren kann. Das hat mal Stephen Hawking gesagt. Und wenn ich mir den Content im Netz so anschaue, der KI generiert ist, dann ist, sag ich mal, der negative Teil doch noch relativ oft der Fall. Wie du das ändern kannst, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Ich bin sehr froh, dass heute Christopher Bock bei mir ist. Er ist Content-Marketing-Strategist bei Erbacher, The Food Family. Was er denn da tut und wie er mit KI großartigen Content erstellt, das besprechen wir jetzt. So, lieber Chris, schön, dass du hier bist.
Na schön, danke Robin für die Einladung. Freut mich, da zu sein.
So, also, du kennst wahrscheinlich auch noch so dieses Dreieck, was mal früher gab im Bereich Design. Also dieses Dreieck aus schnell, gut und günstig und man sollte immer nur zwei nehmen, weil alle drei gehen nicht. Meine Frage an dich, löst KI jetzt das Problem? Kriegen wir jetzt schnell, gut und günstig gleichzeitig hin?
Also ja und nein. Das kommt ja doch immer darauf an, welche Ansprüche man hat. Also ich glaube, schnell, günstig geht. Ob es dann immer gut ist, ist die andere Frage. Und ja, ich glaube, so einfach, dass man jetzt sagen, okay, der KI hat das Dreiecksproblem gelöst, so einfach ist es dann am Ende doch nicht.
Ja. Mist. Okay, aber wie wir uns dem Ganzen dann nähern, das besprechen wir dann jetzt mal im Detail. So, Erbacher The Food Family. Kann gut sein, dass die eine oder andere Hörerin, Hörer das noch nicht gehört hat. Was genau macht ihr und wer gehört alles so zu euch? Mhm.
Also wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Wenn ich den Ort jetzt sage, kennt den wahrscheinlich keiner, weil das ist im nördlichsten Bayern. Grob kann man sagen zwischen Frankfurt und Würzburg. Wir produzieren dort Futter für Tiere und Menschen. Am bekanntesten ist sicherlich die Marke Josera, die sowohl für die Ernährung von Nutztieren als auch von Haustieren steht. Aber wir haben auch innovative Marken oder Marken, die in neue Richtungen gehen, wie zum Beispiel Green Pet Food, die sich sehr um nachhaltige Tierernährung kümmern, die vegetarisches Hundefutter und Hundefutter auf Insektenbasis herstellen. Also unterschiedliche Marken im Unternehmen, wie gesagt, die bekanntesten, Josera, produzieren auch selber, sind auch international tätig, haben auch Werke in Polen, produzieren dort auch. Also genau, rund um Tierernährung und menschliche Ernährung
auch. Ja, sehr schön. So, und jetzt reden wir heute ein bisschen über Content. Und wenn ihr da schon so auch, sag ich mal, fragmentiert unterwegs seid, was die Marken angeht, wie ist das denn bei euch in Sachen Content aufgestellt? Also hat da jedes Team oder wird der Content dann für jede Marke separat erstellt? Macht ihr das irgendwie mit einem Team für alle Marken? Wie seid ihr da organisatorisch aufgestellt?
Also wir sind so aufgestellt, dass wir als Art interne Agentur arbeiten. Also dort, wo ich auch beschäftigt bin, das ist eine Unternehmensabteilung, die praktisch für alle Marken intern als Agentur arbeitet, sowohl im Content-Bereich als auch im Development-Bereich, im Project-Management-Bereich, also alles, was sich um das Thema online dreht. Und das sind diverse Teams, die sich immer um Kernkompetenzen, weil Kernkompetenzen beinhalten. Es gibt ein Social-Media-Team, es gibt ein Performance-Marketing-Team, um jetzt mal die zwei rund um Online-Marketing zu nennen. Und dort wird dann eben auch noch mal nach Marken aufgeteilt. Also es gibt Personen, die kümmern sich ausschließlich um die Josera Pet Food Marke. Es gibt wiederum welche, die sich ausschließlich um Green Pet Food kümmern. Also so teilen wir das intern auf, kommen aber dann durch die Teamzugehörigkeit auch immer wieder zusammen und teilen Ideen, teilen Content und genau, erarbeiten auch zusammen Strategien.
Ja. Und wenn es um Content geht, welche Kanäle sind da für euch so die wichtigsten, die ihr bedient?
Also der wichtigste ist der Online-Shop, der Webshop oder einer der wichtigsten, weil wir dort eben, ja, ich hatte ja vorhin gesagt, wir produzieren das Futter, wir vertreiben natürlich an den Einzelhandel, an Online-Shops da draußen, die Tierfutter kaufen. Ich denke, die Leute, die Tiere besitzen, die kennen die bekanntesten. Aber wir haben, und das ist bei uns vielleicht eine Besonderheit, auch Brand-Stores, also eigene Online-Shops, wo wir unsere Produkte verkaufen, direkt an den Endkunden. Und am Ende fließen die meisten Kanäle eben dort zusammen. Ja, also wichtigste ist natürlich alles, was die Suchmaschine angeht. Auch wenn man immer wieder hört, KI, er verändert das ganze Thema, wie wir suchen. Das wird ja sicherlich auch so sein. Dennoch ist Google und Co. ein wichtiger Kanal für uns, sowohl im Paid als auch im organischen Bereich. Das Thema Social Media ist ein wichtiger Kanal für uns, weil wir natürlich als Marke nicht nur darauf bedacht sind, Produkte zu verkaufen, sondern auch das Branding selbst aufzubauen und bekannter zu werden. Das ganze Thema E-Mail-Marketing ist wichtig für uns, ein wichtiger Umsatzkanal und Traffic-Bringer. Genau, das würde ich jetzt mal so als die größten benennen. Wir haben natürlich auch Affiliate-Marketing, und andere Online-Marketing-Kanäle, aber das sind so die größten. Also. Mhm.
Also eine ganze Reihe an Marken, eine ganze Reihe an Kanälen. Aus der Erfahrung, da stoßen Content-Teams dann doch manchmal auch an ihre Grenzen. Wie war das so bei euch und wie seid ihr dann das Thema Effizienzsteigerung, Effektivitätssteigerung angegangen? Ja, ich meine, dann kam irgendwann Ende 2022, war es ChatGPT auf, war das dann so für dich so dieser Erweckungsmoment, boah geil, wir können das jetzt ganz automatisieren und alles wird gut oder so, wie seid ihr an das Thema rangegangen und was waren die Herausforderungen bei euch jetzt im Speziellen?
Ja, du sagst schon richtig, also viele Marken, viele Kanäle, dann auch noch pro Marke verschiedene Länder, die wir bedienen müssen oder wollen. Und natürlich konnten wir auch als Mittelständler jetzt nicht zum einen nicht unbegrenzt Leute einstellen, um alles möglichst umfangreich zu bedienen. Und natürlich ist auch das Budget für externe Agenturen irgendwo knapp. Ich denke, jeder, der im Mittelstand arbeitet, der weiß, wovon ich spreche. Und klar hat man dann mit einem Auge, du hast gerade 2022 angesprochen, mit einem Auge so ein bisschen Richtung KI geguckt. Damals ist am Anfang sehr viel Text im textlichen Bereich, das, was am Anfang in Bild- und Videogenerierung möglich war, war ja noch sehr ausbaufähig, sagen wir mal. Deswegen haben wir da recht früh schon unsere Fühler ausgestreckt, was Textgenerierung angeht. Da kommt man sicherlich später noch drauf. Wobei natürlich die Herausforderung Qualitätssicherung immer eine große war und auch immer noch ist. Aber ja, ich glaube, so haben die ersten Gehversuche im Textgenerierungsbereich, damit hat das so angefangen. Ja, und man hat damals schon gesehen, ach, guck mal, die Leute, die im SEO arbeiten, können jetzt Meta-Titles, Meta-Descriptions oder vielleicht kurze Einführungen für so einen Blogartikel oder unten nochmal die wichtigsten Fragen nochmal als FAQ-Section zusammengefasst. Das war dann schon was, wo die Leute sagten, ach guck mal, jetzt spare ich mir ja diese repetitiven Aufgaben, das kann ja jetzt die KI machen. Genau, da hat man schon so erstes Gefühl dafür bekommen, was das dann doch auch an Zeit einsparen kann.
Mhm. Also so im Prinzip so wie bei vielen anderen auch, aber wir werden gleich auch noch ein bisschen weiter besprechen, weil ihr seid jetzt ja nicht dabei stehen geblieben, ein bisschen Meta-Description für SEO-Texte irgendwie erstellen zu lassen. Bevor wir da jetzt mal tiefer reingehen, du hast jetzt gerade schon gesagt, so, ne, so repetitive Aufgaben fallen auf einmal weg und so. Wir haben im Team bei uns festgestellt und auch bei vielen Kunden, so der eine Teil des Teams stürzt sich drauf und sagt, boah, mega geil. Und der andere so, wir haben das Thema Qualität und was braucht man mich dann überhaupt noch? Ne? Also das, was da rauskommt, ist ja gar nicht gut genug und irgendwie automatisiere ich mich hier gerade selber weg. Wie war das bei euch und wie seid ihr damit umgegangen?
Also es ist so ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Die einen, die sagen, ach cool, ja, ich spare mir meine repetitiven Aufgaben. Ich muss nicht auf einen Schlag 100 Meta-Descriptions mehr schreiben, sondern das kann die KI machen. Die gehen damit mit offenem Mindset ran. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diejenigen, die eher im kreativen Bereich sind, also jetzt, wenn wir jetzt gerade beim Text bleiben, natürlich die Texterinnen, die wir im Unternehmen auch haben oder auch die, also alles, was so mit Gestaltung und Kreativen zusammenhängt, wo die Leute dann sagen, das ist ja eigentlich mein Steckenpferd, ja, ich bin kreativ, ich mag es kreativ zu arbeiten, ich mag kreative Texte zu schreiben oder Grafiken oder Banner oder Videos zu erstellen. Wenn das jetzt wegfällt, was soll ich dann tun, ja? Und da merkt man dann schon, dass die Skepsis gegenüber, die dann auch groß war und ist und teilweise natürlich auch berechtigt, ja. Ich meine, jeder, der heutzutage auf Social Media unterwegs ist, der sieht ja KI-generierte Inhalte oder nicht nur auf Social Media, sondern auch anderweitig. Und nicht alles ist schön, ja. Manche Dinge lassen einen schon staunen und man sagt, oh krass, was die KI schon kann, aber oft merkt man halt schon, ach, das ist jetzt mit KI erstellt, vielleicht schnell. Wie gesagt, teilweise berechtigt, teilweise ist es schon auch so, dass man die Leute mitnehmen muss und sagen muss, hey, ihr werdet hier nicht ersetzt. Es muss immer noch einer einen guten Prompt schreiben für die KI. Es muss immer noch einer eine Qualitätssicherung machen. Es wird immer noch Aufgaben im kreativen Bereich geben, die halt eine KI heute nicht kann, vielleicht auch so schnell nicht können wird. Aber ja, ich denke, das ist einfach ein Prozess und am Ende muss man alle mitnehmen. Es wird nicht wieder weggehen. Daher gehört das zum Arbeitsalltag im KI-Bereich dazu.
So, Thema Qualitätssicherung werden wir gleich auch auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Du hattest ja auch gesagt, ihr seid gestartet mit dem Thema Text. Das war ja so das Naheliegendste. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was da in den letzten Monaten, mit welchen Tools ich dann da auch selbst experimentiert habe, was wir einsetzen, dann ist Text nach wie vor natürlich hochgradig relevant. Aber wenn ich mir anschaue, was im Bereich Bild und Video jetzt so in den letzten Monaten dann gekommen ist, das ist der Bereich, wo es eigentlich wirklich spannend ist aus meiner Sicht. weil, glaube ich, auch deutlich anspruchsvollere Sachen auch auf einmal ja auf Knopfdruck gemacht werden können. Wie nimmst du das wahr? Und vor allem, was macht ihr eigentlich jetzt alles so mit KI? Wo setzt ihr KI ein, um halt eben Content, Werbemittel etc. zu erstellen?
Ich nehme das eben ähnlich wahr wie du. Gerade so das Thema Bildgenerierung, was ja jetzt schon ein bisschen länger eine gewisse Qualität erreicht hat, wo man sagen kann, okay, damit lässt sich arbeiten. Aber jetzt gerade, glaube ich, die letzten 6 bis 12 Monate ist vor allem im Videobereich viel passiert. Wir hatten im Bildgenerierungsbereich diverseste Tests jetzt schon laufen. Wir haben ein großes Thema, was wir hatten, war Bildgenerierung für Social Media Ads, wo wir sehr viel mit Tiermotiven arbeiten. Und ich kann dir vorstellen, okay, Tiermotive, die haben einen gewissen Vorlauf, wenn die erstellt werden. Ja, also man muss Tiere irgendwo hinbringen, man muss sie fotografieren, die Tiere müssen mitspielen, es muss jemand dabei sein, der auf die Tiere hören, sonst wird es schwierig mit Fotografieren oder Filmen. Ja, also da haben wir dann so einen ersten Versuch gestartet mit Hunde- und Katzenmotiven und haben einfach die unser Tierfotograf gemacht hat, hergenommen und die mal gegen jenige getestet, die von der KI erstellt waren. Da war der Unterschied gar nicht so groß. Teilweise war das KI-Bild sogar besser, was natürlich auch für die Paid-Ads-Abteilung eine Erleichterung ist. Ja, man kann in kurzer Zeit recht viele Motive auch erstellen und ausprobieren. Man kann unterschiedliche Anzeigen gegeneinander laufen lassen, die vorher halt einfach nur mit Shootings erstellt wurden. Ja, und wenn man beim letzten Shooting halt alle Motive ausgereizt hat, dann konnte man entweder die bestehenden Bilder mehrfach verwerten oder man musste halt wieder ein Shooting mit Tieren ansetzen, was halt enormer Zeitaufwand ist. Und heute kann ich sagen, okay, das Anzeigenbild hat gut funktioniert. Ich nehme den Prompt einfach her und tausche vielleicht den Hintergrund aus oder nehme eine andere Hunde- oder Katzenrasse oder, ja, und habe recht schnell Adaptionen an das Bild vorgenommen, die ich dann wiederum benutzen kann. Das war ein großer Test, der gut gelaufen ist, den wir jetzt auch weiter vorantreiben wollen. Das spart natürlich dann wiederum Zeit für Shooting, ja klar, und auch Geld am Ende. Im Videobereich ist es so, dass wir da noch ein bisschen vorsichtig sind. Die Tierbranche ist eine emotionale, ja, viele Leute, die Tiere haben, die ist das ein sehr emotionales Thema und die sehen natürlich auch schon, okay, ich kriege hier ein Video gezeigt, das Tier bewegt sich irgendwie komisch, weil das sieht komisch aus, die Statuten passen nicht, das Tier ist vielleicht zu dick oder zu dünn oder das Fell bewegt sich seltsam. Also da haben wir bei den Tests im Videobereich schon gute Ergebnisse erzielt, aber wir sind da jetzt noch nicht so, dass wir das großflächig einsetzen, weil, wie gerade schon gesagt, Tierbesitzer, die schauen, die würden das recht schnell erkennen, weil es halt einfach ein emotionales Thema ist. Aber da denke ich, sind wir uns einig, dass das ja von Monat zu Monat besser wird und dass auch da im Videobereich sicher zeitnah ein Use Case bei uns stattfindet, der von der Qualität her dann auch passt, ja, wo man dann sagen kann, hey, das können wir jetzt auch mal auf die Endkunden loslassen. Mhm.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, genau, für die Leute, die Social Ads schalten, ist es eine totale Erleichterung, weil sie halt eben einfach viel, viel schneller Sachen skalieren können, neue Sachen testen oder, sagen wir, wenn eine Ad sich abgenutzt hat, kann man eine Variation davon relativ leicht machen. Das führt mich zu der Frage, wer erstellt jetzt die Bilder? Sind das dann die Leute, die die Performance-Ads zum Beispiel, die Social-Ads schalten? Oder sind das jetzt Designer, so wie es früher war, nur dass die jetzt halt dann, sag ich mal, Nano-Banana oder keine Ahnung was einsetzen, beziehungsweise wahrscheinlich auch in der Adobe-Suite dann einfach die Möglichkeiten nutzen? Also wer hat da jetzt den Daumen drauf, was die Bilderstellung angeht?
Ja, also im Wesentlichen kann das beiderseitig passieren. Tendenziell sind es die Leute wirklich, die Performance-Ads schalten, dass die einfach mit dem Design-Team zusammen einen Prompt erstellen, wo man sagt, okay, dass die Bilder, die da rauskommen, die sind gut, die können wir so verwenden und man den Prompt adaptiert oder dass es kurze Feedback-Schleifen nochmal gibt und dass man sagt, hey, guck mal hier, ich habe mir wieder eine Handvoll Bilder erstellt für neue Ads. Kannst du da mal schnell drüber schauen, Daumen hoch, Daumen nach unten. Genau, das ist so ein Teil des Prozesses. Natürlich ist aber auch unser Design-Team da auch im KI-Bereich unterwegs und schaut, wie kann das ja auch mehr und mehr die KI nutzen für sich. Und wir arbeiten auch viel mit Templating, dass wir sagen, okay, das ist ein Template, das ist so fest und wir machen daran leichte Adaptionen, entweder durch die KI oder in Canva. Wir arbeiten auch viel mit Canva als Tool. Genau. Aber im Wesentlichen ist dieser klassische Prozess von früher, okay, ich gebe ein Briefing an unsere Designabteilung und ich hätte gerne 10 verschiedene Bilder von diesem Hund. Oder ich gebe ein Briefing an unser Event- oder Shooting-Team. Ich brauche, macht bitte ein Shooting mit Hunden. Ich brauche das und das Motiv. Und dann wird das gemacht und dann kommt das in der Feedback-Schleife und kommt zurück. Der Prozess ist natürlich wesentlich schneller geworden und auch einen kurzen Dienstweg dann machbar. Ja.
Also so wie ich das jetzt wahrnehme, hat sich die Aufgabe von den Designern dann so ein bisschen in die Richtung verschoben. Die machen dann die Templates, die machen viel mehr Grundideen und die machen auch viel Qualitätssicherung und gegen Feedback. Aber sag mal so diese operative Ausgestaltung, das Skalieren und das Testing und Variationen erstellen, das liegt dann oft bei den Leuten, die die Social Ads auch dann operativ schalten.
Wie gesagt, sowohl als auch. Also das Design, die macht bei uns auch nach wie vor noch viel Erstellendes, ja. Wenn es um Broschüren geht. Also ich sag, wir sind ja Marke, Hersteller und Vertreiber zugleich. Broschüren, Printmaterialien, Verpackungsdesign, also alles, was so ein bisschen in größeren Anspruch auch an Gestaltung bedarf, das machen die schon auch selber. Also ich glaube, dass wir uns eine Verpackung von der KI generieren lassen oder eine Broschüre, die wir auf einer Messe oder im Neukundengespräch aushändigen, dass das rein von der KI erstellt wird, da sind wir noch weit weg von. Aber einfach so, auch hier wieder beim Repetitiven, ja, wenn wir eine Aktion in unserem Online-Shop haben, wo eine Newsletter-Grafik erstellt wird, die ist ja großteils immer ähnlich, ja, und da einfach eine schnelle Adaption macht es natürlich auch für das Design-Team leichter, mit Templating und mit KI zu arbeiten oder, wie wir eben sagten, Social-Media-Bilder oder Ad-Bilder. Also alles das, was im Großen und Ganzen ähnlich ist und schnell erstellt, da versuchen wir schon, wie gesagt, die KI mit zur Hilfe zu nehmen und mit Templating zu arbeiten, aber das Design-Team hat auch noch sehr, sehr viel Arbeit rund und ist wirklich kreativ und ist jetzt nicht zu einem Prompt-Qualitätssicherungs-Verwaltungsteam geworden.
Das ist sehr beruhigend. Das wäre sehr schade für die Designer, weil genau diese Kreation, das Besondere irgendwie auch zu machen, ja auch dann den Unterschied macht. Da will ich gleich gerne nochmal drauf eingehen, aber du hast gerade so ein bisschen das auch gestriffen Thema, und zwar bei der Qualitätssicherung. Ist ja auch, wenn du dann sagst, Broschüren und sowas, die werden dann nicht KI generiert. Da kommt ja auch schnell das Thema Brand Safety mit rein. Also so, wie stellt ihr sicher, dass halt eben auch, sag ich mal, Corporate Design Guidelines irgendwie eingehalten werden? Weil so eine KI schert sich da in der Regel relativ wenig drum, egal wie gut man promptet, rutscht da ja doch immer wieder mal noch was durch. Wie schaut ihr da drauf? Seid ihr da auch sehr, sehr pingelig, was das angeht, oder wird da sehr viel durchgewunken?
Also schauen wir genau drauf. Also wir haben gerade im Textbereich, haben wir uns auch GPTs gebaut, die einfach unsere Text-Guidelines kennen, die da auch drauf angelernt sind. Die dann also wissen, okay, das sind Do's and Don'ts, ja. Gerade auch bei den bildgenerierenden Inhalten, da schauen wir auch natürlich, dass der Prompt so weit passt, dass er zu uns als CI oder unsere CI-Richtlinien erfüllt. Wir hatten bei dem Test, den ich vorhin angesprochen hatte, auch das Design-Team gebraucht. Die haben dann zum Beispiel im Nachgang das Logo richtig eingefügt. Die haben im Nachgang die Hundefutterteilchen, die nennen wir bei uns Kroketten oder Katzenfutter und Hundefutter. Also das, was das Tier dann frisst, das wird als Krokette bezeichnet. Das kann die KI heute noch nicht wirklich so abbilden, wie sie bei uns dann letztendlich aussehen. Also das soll natürlich auf dem Bild dann auch so aussehen, wie es der Endkunde oder die Endkundin im Sack dann auch vorfindet. Da mussten wir manuell noch nachsteuern. Und klar, was das Thema, um nochmal auf das Textthema zurückzuspringen, was das Thema Gesundheitsinformationen für das Tier angeht, da schaut bei uns auch immer nochmal die interne Tiermedizinerin drüber. Gerade wenn wir Texte generieren lassen, denke jetzt an den organischen Suchmaschinenbereich, die sich die Tipps geben rund um die Erziehung oder die Ernährung oder die Handhabung von Krankheiten bei Tieren angeht. Da wollen wir uns auch noch nicht rein auf die KI verlassen, sondern da ist es ganz wichtig, dass das wirklich safe ist, was wir da an die Leser weitergeben. Und am Ende hat das natürlich Auswirkungen auf das Wohl des Tieres. Und das ist dann schon noch ein heißes Thema, wo man sagt, nee, da soll schon noch die menschliche Hand übergehen.
Okay, also manuelles Nachsteuern bei, wenn ich es richtig verstanden habe, bei Details, also zum Beispiel, wie sieht dann das Futter selber bei euch dann in der Ad halt aus, wenn die KI das halt nicht vernünftig generieren kann? Wo wird das Logo platziert etc.? Wie wird es eingebunden, dass da dann immer nochmal jemand drauf schaut? Und dann auch so kommen wir wahrscheinlich an das Thema Templating, dass da halt eben es gewisse Vorgaben gibt und die werden dann immer manuell auch nochmal nachgeprüft und nachgesteuert?
Ja. Das schon. Also wir haben jetzt zuletzt wirklich viel nachgesteuert. Was auch überhaupt gar nicht funktioniert hat, war, wenn wir Bilder generieren lassen wollten, auf denen ein Produkt von uns drauf ist, also die komplette Verpackung mit dem Produkt. Wir hatten dann immer Produktbilder hochgeladen und dann so klassisch gesagt, hey, platziere das Produkt doch mal in eine Szene, wo ein Hund auf einer Terrasse liegt. Und das hat eigentlich nie richtig funktioniert. Entweder hat er da die Schrift von unseren Produkten komplett verändert oder das Produktbild war anders. Das war jetzt zuletzt mit Nano Banana, um dann ein Beispiel zu nennen, haben wir einen kleinen Test gemacht. Das hatte richtig gut funktioniert. Also dort ist es schon möglich, wo Produktbilder bereitzustellen und zu sagen, platziere das Produkt in die Szene XY. Das hat da jetzt erstmals gut funktioniert. Also es war auch so, dass wir erstmals sagen konnten, hey, hier müssen wir nicht händisch ein Produkt von uns nochmal reinbauen, sondern das scheint das ganz gut adaptieren zu können. Genau, und wie vorhin schon gesagt, das ändert sich ja von Monat zu Monat, die Qualität, die KI da ausspuckt. Und da kann es natürlich dann auch sein, dass wir irgendwann sagen, hey, jetzt ist die manuelle Nacharbeit nicht mehr notwendig oder weniger notwendig. Und man kann viel direkt von der KI abnehmen, was dann gerade so dieses Bild generieren da angeht. Mhm.
Habt ihr in der Vergangenheit auch mal so AB-Split-Tests gemacht mit Mensch gegen Maschine quasi? Und wie sind die so ausgefallen? Habt ihr das gemacht, also um die Designer auch zu überzeugen, sagen, guck mal, was aus der KI kommt, das taugt auch schon was? Also so, dass ihr einfach mal das geguckt habt, wie gut performt die KI und macht die solche Tests gegebenenfalls jetzt auch laufend, einfach um halt eben verschiedene Tools auszuprobieren, um zu gucken, wie gut sind die Ergebnisse dann auch wirklich direkt nutzbar?
Genau, wir haben in diversen Kanälen diese Tests gemacht. Und wie gesagt, der markanteste war einfach im Paid-Ads-Bereich, im Social-Bereich, wo man ja ganz schön zwei Kampagnen gegeneinander laufen lassen kann und dann sich die Performance anschauen kann. Natürlich mussten wir da auch viel Überzeugungsarbeit leisten, sowohl die Designer, aber auch das Brand-Team. Ja. Die haben natürlich auch Bedenken, dass das alles so brandkonform ist. Und da ist durch solche Tests eben Überzeugungsarbeit möglich oder notwendig. Am Ende, wenn die Ohren groß oder die Akzeptanz für sowas wächst, wenn man sieht, okay, wie viel Geld spart man denn da wirklich ein, wie viel Zeit auch. Ja, das ist ein ganz gutes Argument, um zu überzeugen. Wir wollen jetzt demnächst im organischen Social Media Bereich erste Tests auch fahren. Wie vorhin schon gesagt, im Bild- und im Videobereich, um zu gucken. Da ist es natürlich schwerer, weil es jetzt im Vergleich zu Newsletter oder Paid-Bereich, kann man, wie gesagt, zwei Anzeigen nebeneinander schalten und schauen, welche performt besser. Im Organic-Social-Bereich ist es natürlich schwer, zwei Posts gleichzeitig nebeneinander laufen zu lassen. Da müssen wir noch gucken. Ja. Aber auch da soll jetzt ein Test gefahren werden. Und ja, das ist schon wichtig, da intern auch die Überzeugungsarbeit zu leisten und halt einfach auch einen Use-Case oder einen Business-Case zu erstellen und zu sagen, hey, guck mal, das performt nicht schlechter als der händisch erstellte Content, wenn nicht sogar besser. Und du sparst halt am Ende so und so viel Zeit und Kosten. Ja. Das ist schon, bevor wir irgendwie so einen Test starten oder neue Tools anschaffen, oder also ist das schon wichtig, dass wir das vorher uns auch kalkulieren und Erwartungen daran setzen.
Mhm. Was mich im Moment ziemlich umtreibt, ist, also so, wie sortiert und sammelt ihr Prompts? Weil das halte ich für eine Riesenherausforderung, weil mein Eindruck ist, was ich sowohl bei uns intern als auch dem auch auf Kundenseite sehe, ist, es gibt noch ganz viele Leute, die damit rumexperimentieren. Wir haben dann die Custom GPTs, wo manche Sachen hinterlegt worden sind. Und die Anzahl der Prompts, die irgendwie genutzt werden und die Verfeinerung etc. wächst ja tagtäglich. Wie behält man da den Überblick und wie sorgt man dafür, dass alle halt eben auch, sag ich mal, mit dem aktuellen Best Practice arbeiten? Habt ihr da schon einen Weg gefunden?
Das ist eine gute Frage. Also ich vorhin schon gesagt, wir haben viel mit Custom GPTs gearbeitet, gerade was so die Texterstellung angeht. Wir haben da einen GPT, der sich rein um Newsletter-Texte kümmert. Wir haben einen, der sich um Social Media Captions kümmert. Das wurde in Zusammenarbeit mit unseren internen Texterinnen auch erstellt. Die haben dann alle Dinge, die wichtig sind, in diesem Custom GPT hinterlegt. Und wir sorgen natürlich dafür, dass die Leute, die Texte erstellen, auch Zugriff auf diese Custom GPTs haben. Das ist eine Herangehensweise. Ansonsten versuchen wir natürlich so viel wie möglich auch über das interne AI-Team laufen zu lassen, dass wir da die Leute an die Hand nehmen und sagen, hey, schau doch mal, ob du die Anpassung an deinem Prompt machen kannst, dann kriegst du noch ein besseres Ergebnis, also durch interne Schulungen auch. Aber dass wir jetzt eine Prompt-Library oder irgendeine Prompt-Dokumentation haben, das ist dann heute noch nicht so, ist aber ein guter Gedanke. Du hast mir jetzt eine Herausforderung übermittelt, die ich so noch gar nicht gesehen habe, deswegen ist eigentlich eine gute Idee, da auch so Standard-Prompts oder Best-Practice-Prompts irgendwo zentral abzulegen.
Mein Gedanke war, da wollte ich dich nämlich als nächstes auch gleich mal nachfragen, wie sammelt und sortiert ihr die ganzen Creatives, die dabei rauskommen? Weil ich meine, es war früher ja schon eine Herausforderung und jetzt, wenn man auf Knopfdruck halt eben noch 23.000 weitere Assets irgendwie mal erstellen kann, wird die Herausforderung ja nicht niedriger. Aber in dem Zuge kam mir halt eben die Frage, dass der viel spannendere Teil jetzt ja eigentlich beim Asset Management die Prompts sind, weil die sind ja jetzt im Prinzip die Magie, weil die Bilderstellung ist dann ja immer mit dem Prompt auch ja wiederholbar. Aber dann bleiben wir doch mal bei dem klassischen Thema Asset Management. Wie macht ihr das, wenn jetzt halt eben jeder aus dem Team permanent neue Creatives generiert. Liegen die dann irgendwie bei den Leuten auf dem Desktop und da werden die in irgendeinen Teams-Ordner mit reingeschmissen? Also wie geht ihr da jetzt im Moment vor? Seid ihr da so professionell wie bei der Content-Erstellung schon?
Nee, da sprichst du einen wunden Punkt an. Also das ist in der Tat was noch nicht so organisiert bei uns stattfindet. Also das Thema DAM, Digital Asset Management System, das ist was auf der Roadmap für nächstes Jahr steht. Nicht erst durch KI. Also ich hatte ja vorhin erzählt, wir haben eine interne Agentur, die Content erstellt. Natürlich erstellen auch die einzelnen Brandteams nochmal Inhalte. Dann haben wir Leute auch in den Märkten, in den Ländern sitzen, die Social Media Accounts oder die Online Auftritte dort betreuen, die auch nochmal ihren eigenen Content erstellen. Und so gibt's eine wilde Mischung zwischen liegt bei mir auf dem Handy, liegt bei mir auf dem Notebook, liegt im SharePoint. Also es ist, wie du schon sagst, ja, eine Herausforderung, die nicht kleiner wird mit den KI erstellten Inhalten. Und da wollen wir ein bisschen Herr werden darüber, nächstes Jahr ein DAM einführen, dass der wiederum auch durch KI eine Zeitersparnis bringt, weil auch das ganze Thema Verschlagwortung von solchen Inhalten, Wiederauffindbarkeit von Inhalten, Recycling von solchen Inhalten ist ja auch in so einem DAM-System durch KI gestützt viel schneller machbar, ja. Wenn ich mir vorstelle, okay, jemand lädt da 100 Bilder von einem Fotoshooting hoch und muss die alle einzeln oder auch im Stapel verschlagworten, ist das natürlich auch wieder Aufwand, den solche Systeme jetzt mittlerweile, das habe ich bei der ersten Recherche schon herausgefunden, KI-Verschlagwortung und Wiederauffindbarkeit, dass auch hier nochmal ein enormer Hebel zu nehmen ist, was die Zeitersparnis angeht. Ja. Und da wollen wir nächstes Jahr einen Schritt gehen, um halt, ja, wie du sagst, ja, die Inhalte wieder aufzufinden und mehrfach zu verwenden, weil auch das ist ja nach wie vor wichtig. Das heißt ja nicht nur, weil wir jetzt schnell und einfach Bilder und Inhalte erstellen können mit der KI, dass wir nicht all das, was schon mal gut lief, nicht nochmal wieder hernehmen können und recyceln können. Ja, auch eine KI-Bilderstellung verbraucht natürlich Ressourcen und kostet Geld. Und ja, da hilft eine saubere Content-Ablage und Wiederauffindbarkeit und auch. Ja. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann auch einen Ablageort für alle Prompts, ja, so ein Prompt Asset Management oder wie auch immer man das dann nennt. Aber das ist ein spannendes Thema.
Da bin ich mal gespannt. Also falls einer der Hörerinnen und Hörer da schon irgendwie tiefer im Thema drin ist oder vielleicht halt eben auch im DAM irgendwie eine Prompt-Datenbank mit drin hat, weil es ja sind ja auch im Prinzip Digital Assets, wenn man es im weitesten Sinne betrachtet, fände ich jetzt mal extrem spannend. Also da werde ich jetzt auf jeden Fall, sobald wir hier durch sind, gleich mal in die Recherche gehen. Da bin ich jetzt mal neugierig, weil ich glaube, das ist auch eine riesen Herausforderung. Nämlich so auch dieses, das hast du gerade so ein bisschen gestriffen, das Thema, diese Konsolidierung von dem AI-Know-how in der Organisation. Weil bei uns war es am Anfang so, also Ende 2022, alle sind losgelaufen, wir hatten einen Slack-Channel, wo die Informationen geteilt sind und hier noch ein Tool und da noch ein Tool. Und irgendwann haben wir gesagt, oh, wir müssen das Ganze mal bündeln, weil wir haben totalen Wildwuchs und das ist irgendwie alles sehr, sehr ineffizient und irgendwie kommen wir da sonst nicht mehr vorwärts. Wir haben das halt eben dann personell auch gebündelt, wo viele Informationen zusammenlaufen und dann von da aus auch wieder verteilt werden. Wenn ich das jetzt richtig, ich habe jetzt bei dir vorhin irgendwie so Stichwort AI-Team gehört. Habt ihr sowas, also Leute, die sich ganz halt nur mit AI beschäftigen und dann den Rest vom Team mit abholen und enablen? Oder wie habt ihr das organisiert?
Das ist eine gute Frage und auch so eine Herausforderung zugleich, weil bei uns war es genau so, wie du es gerade geschildert hast. Es gab Leute, die haben sich privat dann einen ChatGPT-Account geholt, andere haben es über die Firma gemacht, es wurde wild auch Daten hochgeladen. Ja. Man will ja als Unternehmen auch nicht unbedingt, dass irgendwelche Einkaufspreise oder Umsatzzahlen bei irgendjemand privat auf dem Rechner in der KI hochgeladen und analysiert. Ja, das ist halt auch noch eine Herausforderung an sich. Und da haben wir irgendwann auch gesagt, okay, wir brauchen jetzt hier auch eine Lösung, haben dann ein unternehmensinternes AI-Competence-Center, nennt sich das, gegründet. Da sind jetzt diverse Leute aus diversen Abteilungen drin, die sich dem Thema AI annehmen, die einfach neue Tools austesten, die Unternehmen kommunizieren. Wir haben sowas wie den Prompt of the Week, wo man einmal die Woche der ganzen Belegschaft so den wannsten Prompt der Woche zur Verfügung stellen, den jeder in seinem Arbeitsalltag einsetzen kann. Wir haben regelmäßige Toolvorstellungen, wir haben interne Schulungen. Aber was wir nicht haben, ist halt einfach Leute, die sich 100% mit AI beschäftigen. Das sind alles Leute, die in dem Team sind, die sich dafür interessieren, die dann eine Motivation haben, die Lust darauf haben. Aber die sonst auch die jeweils auch einen anderen Job noch haben und das einfach so nebenbei machen. Das wird sich jetzt in Zukunft aber ändern, weil wir über uns im Unternehmen auch jemanden haben möchten, der verantwortlich für den ganzen AI-Bereich ist, auch Vollzeit dann. Eine Maßnahme, die wir auch gemacht haben, war sogenannte AI-Ambassadors zu installieren. Das heißt, wir haben in jeder Abteilung im Unternehmen, ob das jetzt Marketing ist, Produktion, Logistik, Buchhaltung, also alles Personalabteilung, alles, was man in so einem mittelständischen Unternehmen hat, haben wir aus jeder Abteilung 2 Ambassadors zusammengenommen. Das sind am Ende, glaube ich, 20, 30 Leute geworden, die sich auch regelmäßig treffen und die dann auch in ihren Abteilungen die Augen und Ohren offen halten sollen. Was kann, welche Prozesse könnten wir mit AI unterstützen? Wo gibt's Leute, die Fragen haben? Ja, aber die aber auch gleichzeitig Botschafter sind und in ihre Abteilung einfach, ja, Tools reinbringen, Know-how reinbringen, auch, wir haben vorhin Bedenken, haben wir vorhin angesprochen, Bedenken auflösen, die Leute halt so ein bisschen mitnehmen. Ja, das ist das, was wir dieses Jahr an den Start gebracht haben. Aber ich denke, dass da in den nächsten 1-2 Jahren sicherlich ein Team entstehen wird, was sich Vollzeit mit AI beschäftigt und ganz anders dann an die Sache auch rangeht, als es heute der Fall ist.
Mhm. So, wir haben jetzt Tools bisher so ein bisschen angerissen. Also Canva, habe ich gehört, arbeitet ihr sehr viel damit, halt eben, weil man ja auch sehr, sehr gut Templating betreiben kann, insbesondere für Social Ads, weiß ich auch, dass es bei uns im Team das absolute Lieblingstool ist. Nano Banana zur Bilderstellung ist auch aus meiner Sicht jetzt gerade das, was am spannendsten ist, also was einfach nochmal so ein Quantensprung auch gewesen ist. Was habt ihr noch im Einsatz? Also, arbeitet ihr zum Beispiel im Bereich Texterstellung? Ist da ChatGPT, OpenAI so das Tool der Wahl oder habt ihr da andere Lösungen?
Also wir haben im Texterstellungsbereich viel mit ChatGPT gemacht, OpenAI. Wir sind jetzt dabei, so eine Art Oberfläche einzuführen mit einem Partner zusammen, bei dem die Nutzer selbst auswählen können, ob sie das jetzt mit Gemini oder mit Claude oder mit OpenAI den Prompt ausführen lassen wollen, also sodass ich also als Mitarbeiter bei uns im Unternehmen mich nicht mehr in 3 verschiedene Tools einloggen muss, sondern ich habe alles zentralisiert und kann einfach mit einem Dropdown aussuchen, welches mit KI ich dort benutzen möchte. Mhm. Aber sonst ist Text, um auf deine Frage zurückzukommen, viel mit ChatGPT heute bearbeitet worden. Wir haben videogenerierungstechnisch auch viel mit Veo schon gemacht oder ausprobiert von Google oder Sora von OpenAI. Also da hatten wir erste Versuche. Wir haben bei der Bilderstellung mit Midjourney Tests gemacht am Anfang, gerade im Paid-Ads-Bereich. Wir haben bei uns auch HeyGen im Einsatz, weil wir, ich hatte es vorhin ja angesprochen, viel Content auch lokalisieren, sowohl internen als auch externen Content. Mit intern meine ich, ne, wenn unsere Geschäftsführer, unser Leadership Board Botschaften aufnehmen, Videobotschaften, Meetings, dass wir die dann durch HeyGen in verschiedene Sprachen auch lokalisieren, weil wir natürlich auch nicht nur deutschsprachige Mitarbeiter haben. Und im internationalen Bereich, dass wir einfach auch Reels, die auf Social Media gut performt haben, hernehmen und sagen, hey, das lassen wir mit HeyGen jetzt mal auf Englisch oder auf wie auch immer, welche Sprache benutzt wird, raus und stellen es unseren Importeuren auch zur Verfügung, die dann in den jeweiligen Ländern Content für unsere Marke erstellen. Ja, teilweise haben wir auch Freelancer, die Muttersprachler sind und Content sich über HeyGen rauslassen oder adaptieren und dann nochmal in den jeweiligen Land posten. Genau, das sind so, denke ich, die gängigsten Tools heute im Content-Erstellungsbereich, die wir nutzen.
Mhm. Geht es dir auch manchmal so, dass du genervt bist davon, wenn auf LinkedIn wieder irgendjemand irgendein neues Tool teilt? Oder bist du dann so, boah, geil, ich stürze mich direkt wieder drauf?
Ja, man hat natürlich schon, also ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre im Online-Marketing dabei und glaube so schnell, dass es so schnell ging, hier ein neues Tool und jetzt halt gibt es da eine neue Version, die wieder besser ist. Und also ich habe den Eindruck, dass man noch tiefer in dem Thema drin sein muss, als es vielleicht früher der Fall war. Ja, früher waren die Tools klar, ja, man wusste, okay, nächste Google-Update im SEO-Bereich kommt irgendwie im Sommer und bis dahin ist erstmal alles so, wie es bisher war. Und aber ich habe das Gefühl, man muss schneller reagieren, als das vielleicht noch vor 5-6 Jahren der Fall war. Und auch dadurch auch sich wahrscheinlich tagtäglich oder wöchentlich informieren, was passiert und dann auch wiederum austesten. Also ich glaube, die Taktung ist höher geworden. Weswegen, klar, wenn dann wieder jemand Neues um die Ecke kommt und hat was, dann ist es erstmal so, bin doch gerade noch damit beschäftigt, jetzt muss ich schon wieder wechseln. So, das ist mir alles viel zu schnell. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann sieht, was da rauskommt, dann kommt ja auch ganz schnell dieses, ach ja, cool, das will ich jetzt auch ausprobieren. Das könnte uns da und da Zeit sparen. Also das ist, glaube ich, so Fluch und Segen zugleich. Also die Emotion, die aufkommt, wenn man wieder was Neues sieht. Ja. Aber die Taktung ist definitiv eine höhere. Das nehme ich so wahr.
Ja, also ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden. Das ging mir jetzt so, als ich dann irgendwie bei LinkedIn, als dann Nano Banana kam und dann wieder so, ja, hier ist ein neues Tool, total krasse Ergebnisse, bla bla bla. Ja, komm, habe ich ja schon so oft gelesen. Und dann gucke ich mir die Bilder an und dann fange ich an, das auszuprobieren. Denke so, wow, krass.
Ja, genau.
Also das war, ja. Ich wollte es eigentlich auf den Stapel, gucke ich mir mal irgendwann anpacken und dann bin ich froh, dass ich es doch gemacht habe. Ja, ich bin auch regelmäßig überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ja, vor allem diese, gucke ich mir mal an, Stapel, der ist halt dann schnell voll und also dann kommt ja, wie gesagt, fast wöchentlich was Neues dazu oder monatlich. Deswegen ist da, fühlt man sich da schon ein bisschen unter Druck dann auch, ja. Aber das ist ja nichts Schlechtes.
So, mit Christopher Bock von der Erbacher Food Family habe ich über das Thema Content-Produktion, Content-Skalierung mit AI gesprochen. Denn die machen da eine ganze Menge richtig cooles Zeug. Ich fasse mal zusammen, was ich alles mitgenommen habe. Ich hoffe, ich kriege das alles zusammen, weil es war extrem viel. So, also, die Food Family macht eine ganze Menge in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichsten Marken und hat dementsprechend sehr viele Kanäle auch, die bedient werden. Und das Thema Content-Produktion und Content-Organisation ist dann per se eine riesen Herausforderung. So, Kanäle sind zum Beispiel ganz wichtig, der Online-Shop. Das Thema Search, auch wenn Google natürlich oder SEO stirbt, bleibt es hier extrem wichtig. Wir haben diverse Social-Media-Kanäle, sie produzieren Content im E-Mail-Marketing und das halt für unterschiedlichste Länder und unterschiedlichste Marken. Das organisieren sie in einer Art internen Agentur, die für das Thema Content-Produktion verantwortlich ist. Und da gibt es dann auch wieder Leute, die zum Teil halt dann nur für einzelne Marken oder einzelne Kanäle arbeiten. Die Grundherausforderung ist auch hier, wie bei allen anderen Marketing-Teams, es gibt die zwei Engpässe, es gibt zu wenig Budget und es gibt zu wenig Ressourcen. Und da kann KI natürlich dann ein ja extrem mächtiges Werkzeug sein, um das Problem so ein wenig zu reduzieren. Sie sind gestartet mit dem Thema Texterstellung, als halt ChatGPT public wurde und da auf einmal richtig was ging. Da wurde SEO-Content, die Metas geschrieben etc. Und da hat man geguckt, dass man da in dem Bereich repetitiv Aufgaben reduziert, aber so inzwischen sind wir viel, viel weiter, so 2,5, 3 Jahre weiter und mittlerweile ist das ganze Thema Texterstellung schon Standard, also da KI-Einsatz ist irgendwie Commodity geworden und im Bereich Bild haben sie extrem viel experimentiert und sehr coole Erfahrungen dann auch gesammelt. Das heißt, sie haben Assets für Social Ads von Menschen digital erstellen lassen und auch gegen eine KI laufen lassen und da auch Tests gemacht und die Erkenntnis war, mit KI erzielen sie mindestens genauso gute Ergebnisse, können auch sehr, sehr gute Creatives erstellen und dementsprechend sind sie da immer tiefer in das Thema auch reingegangen. Das heißt, sie arbeiten jetzt in einem Workflow, den ich als relativ dynamisch wahrgenommen habe. Das heißt, sie haben weiterhin auch ein Kreationsteam, die sehr viel Erstellung machen, viele Templates auch erstellen, aber auch die Leute, die Social Ads schalten, also da eher die Performance-Marketing-Spezialisten, dann mit den zur Verfügung gestellten Assets weiterarbeiten, Variationen davon machen, neue Ideen damit dann adaptieren und das aber auch im dynamischen Ping-Pong mit den Creative-Leuten. Das heißt, Creatives werden dann auch noch immer qualitätsgesichert von Designern, da werden einzelne Elemente dann nochmal optimiert, sodass man da halt eben zum Beispiel Produktdarstellungen nochmal ja feintunet, dass die Einbindung des Logos von Texten etc. nochmal ja feinjustiert wird, sodass man sowohl die Quantität und Geschwindigkeit durch KI hochhalten kann, gleichzeitig aber auch für die Qualität sorgt. Und ich finde diesen Ansatz da mit einer Mischung aus Geschwindigkeit, wo Performance-Ads-Leute eigentlich auch immer sehr viel bekannt sind und gleichzeitig halt auch das Thema Qualität, weil wir ja natürlich auch Brand-Safety das irgendwie berücksichtigen müssen, durch erfahrene Designer genutzt wird und auch erfahrene, kreative Menschen genutzt werden, um komplett neue Ideen mit reinzubringen. Und ich glaube, dieses dynamische Zusammenspiel ist ein absoluter Erfolgsgarant für die Zukunft, damit man sowohl schnell als auch kreativ bleiben kann und auch dabei die Qualität hochhält. Beim Thema Video testen sie, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, intern viel, aber geben es noch nicht so richtig in die Sichtbarkeit, weil das Thema Tiervideo sehr sensibel ist und wenn da halt, sag ich mal, Unsauberkeiten drin sind, wenn halt eben irgendwie eine fünfte Pfote mit auftaucht oder die Proportionen nicht stimmen, dann werden die Tierbesitzer halt auch darauf aufmerksam und werden es einem wahrscheinlich auch um die Ohren hauen und dementsprechend kann ich das sehr gut verstehen, dass man da noch nicht in die Tiefe geht. Aber Chris hat auch gesagt, wenn man sich die Dynamik der Entwicklung von den Möglichkeiten von Tools wie Veo etc. anschaut, dann ist das eine Frage der Zeit, dass man auch im Bereich Videos hier neue Sachen dann auch machen kann und dann auch entsprechend mit rausgehen kann. wo sie noch nicht bei KI aktiv dann sind, beziehungsweise wo halt eben noch nicht komplett KI-generierte Sachen ausgehend sind, bei, sag ich mal, sehr hochwertigen Geschichten, also wenn es zum Beispiel um Broschüren geht, um Produktpackaging oder sowas, das ist noch was, wo jetzt die Designer viel von Hand auch machen. Was ich ein spannendes Thema fand, ist, wie kann man dieses Ganze, was dann da auch als Output generiert wird, dann sortieren. Da ist ein DAM auf der Roadmap fürs nächste Jahr, also ein Digital Asset Management Tool, um das Ganze dann da zu sammeln, weil es halt überall liegt, nur nicht da, wo es liegen soll bisher. Und unsere spannende Frage, gibt es sowas demnächst auch für Prompts? Wie kann man das Ganze konsolidieren? Da bin ich gespannt, ob wir da im Laufe der nächsten Wochen mal eine Antwort drauf finden. Ansonsten die Toolliste, ganz viele übliche Verdächtige, sage ich mal, viel Text mit ChatGPT, aber was ich auch einen spannenden Ansatz finde, Oberfläche, wo die Leute einfach selber dann halt eben auch andere LLMs auswählen können, Bildgenerierung mit Nano Banana und auch viel Canva im Einsatz, Video auch für Lokalisierung, finde ich auch spannend für interne Use Cases, dass halt ein Video von der Geschäftsführung zum Beispiel vom Vorstand dann halt eben lokalisiert wird in verschiedene Sprachen mit HeyGen. Oder halt eben auch zum Beispiel Reels dann einfach lokalisieren in verschiedene Märkte. Und auch bei Video hatte ich noch Sora von ChatGPT noch mit auf der Agenda. Ansonsten, es gibt kein dediziertes AI-Team, beziehungsweise Leute, die sich den ganzen Tag mit AI beschäftigen. Eher ein AI-Arbeitskreis, nenne ich es mal. Competence Center, das ist, glaube ich, genannt. Wo Leute aus den verschiedensten Bereichen halt eben sich sehr intensiv damit beschäftigen, sich austauschen, als Ambassador funktionieren und das Ganze dann halt eben auch in den Rest vom Team mitteilen. Aus meiner Sicht wirklich eine sehr smarte, generelle Herangehensweise, eine sehr iterative Herangehensweise an das ganze Thema KI. Immer so den Business-Use-Case auch im Blick, damit da halt eben auch dann intern die Awareness nicht nur bei, sag ich mal, den Leuten, die damit tagtäglich arbeiten, sondern halt eben auch die Finanzen und die Umsätze im Blick haben, gegeben ist. Also insofern ein sehr schöner Prototyp für, aus meiner Sicht, wie ein Unternehmen das Thema KI wirklich effizient und auch effektiv, also sehr wirksam nutzen kann. So. War eine ganze Menge, also ich habe jetzt schon bei der Zusammenfassung gemerkt, wo wir alles durchgerattert sind. Es war ganz schön viel. Habe ich irgendwas Wichtiges noch vergessen, was wir unbedingt nochmal highlighten müssen?
Nö, ich denke nicht. Was vielleicht für mich immer wichtig ist, wir hatten vorhin schon angeschnitten, also es passiert ja ganz viel und man könnte eigentlich jeden Tag den Tag nur damit verbringen, KI-Tools auszuprobieren. Einfach, ja, sich da nicht verrückt machen lassen, sondern sich mit anderen austauschen, finde ich wichtig, einfach mal zu gucken. Das habe ich in den letzten 2 Jahren auch immer wieder gemacht. Wie machen das denn andere Unternehmen in der Branche oder auch außerhalb der Branche, die eine ähnliche Größe haben wie wir, um einfach zu gucken, was läuft bei euch gut und so eine kurze KI-Calls zu haben oder sich auf Messen oder Konferenzen einfach mit Leuten zu unterhalten. Das nimmt auch immer so ein bisschen den Druck raus, weil man neigt ja dazu zu denken, oh Gott, wir sind so langsam und alle anderen machen das alles viel schneller und besser und die haben schon 50 KI-Tools im Einsatz. Aber ist nicht so. Und da hilft immer mal so ein bisschen der Blick über den Tellerrand. Man kann anderen helfen, man kann aber auch von anderen Unternehmen Tipps annehmen. Das ist ein ganz guter Ratschlag, den ich geben kann, mit dem ich ganz gut gefahren bin. Genau, man muss ja einfach offen den Ding gegenüber sein und ausprobieren.
Ja, finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Also die anderen kochen auch nur mit Wasser und tatsächlich sind auch wenn man auf den Bühnen dieser Welt hört, was alles möglich ist, die wenigsten setzen es jetzt schon um. Und dann bin ich jetzt ganz einfach mal so frech. Also wenn du jetzt irgendwie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in einer ähnlichen Größenordnung unterwegs bist, vielleicht in einer ähnlichen Branche, hau einfach den Chris auf LinkedIn an. Der scheint da ein spannender Gesprächspartner zu sein. Habe ich zumindest heute als Eindruck so gewonnen.
Ja, sehr gerne. Ja, ich freue mich über jegliche Fragen oder Gespräche und Austausch rund um das Thema KI. Ich denke, das macht da viel Sinn.
Ja, wunderbar. Dann sage ich dir vielen, vielen Dank für die Einblicke. Also mir hat es großen Spaß gemacht und ich habe auch eine Menge mitgenommen und vor allem halt eben auch, glaube ich, wirklich euch als gutes Beispiel jetzt mal vorzeigen können. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für die Hörerinnen und Hörer und so eure Einblicke geteilt hast.
Ja, vielen Dank. Gerne. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. War schön, mit dir darüber zu sprechen und einen Austausch. Und gerne über LinkedIn oder andere Plattformen. Und vielen Dank für die Einladung.
Wunderbar. Und dann hören wir uns in Kürze wieder. Ich sage tschüss und bis bald. Ciao, ciao.